Ja, dann gut. Fängt Torben an.
Okay, also, perioperatives Temperaturmanagement. Wir, also offensichtlich ein hauptsächlich anästhesiologisches Thema, wobei es natürlich die schneidenden Zunften genauso interessieren sollte. Aber wir Anästhesistinnen werden ja gerne als Vitalwertemechanikerinnen bezeichnet oder bezeichnen uns vielleicht sogar selbst so. Egal, ob man diesen Titel, gut findet oder nicht, muss man leider sagen, dass wir einen Vitalwert gerne unter den Tisch fallen lassen, das ist die Temperatur. Obwohl es einer der am ältesten erhobenen Vitalwerte ist.
Also, und am einfachsten zu messen.
Ja, kommen wir gleich noch so ein bisschen auf die Messtechnik. Wie bei allen anderen Vitalwerten auch, ist es auch bei Temperatur wichtig, dass wir uns im gewissen Bereich bewegen, also einem Optimum. Abweichungen aus diesem Bereich haben einen direkten Einfluss auf das operative Outcome. Dies liegt zum Großteil darin begründet, dass wichtige biochemische und enzymatische Prozesse einfach nicht ablaufen können oder beziehungsweise nur optimal ablaufen können, wenn wir uns in diesem Temperaturoptimum befinden. Und jetzt kommen wir zu dem, weswegen ich drüber spreche. Die Inzidenz von Hypothermien im Rahmen von chirurgischen Eingriffen ist erschreckend hoch. In einigen Studien, die ich hierzu gelesen habe, bei 90%. Also wirklich, wirklich hoch. Ich möchte im Folgenden einen Blick auf die Physiologie geben, aber auch natürlich auf die Pathophysiologie und wie wir das Ganze vielleicht verhindern können. Kommen wir zum ersten Problem, nämlich die Definition der Normothermie. Es ist sehr, sehr schwierig, von der Normaltemperatur zu reden. Eine Nummer dafür gibt es nicht so richtig. Jedes Organ hat nämlich seine eigene Wohlfühltemperatur. Die ist zum einen von der Durchblutung, von der Stoffwechselaktivität abhängig, aber natürlich auch, wie weit das Organ vom Körperkern entfernt ist. Also wie viel Hitze es verliert. Die metabolisch aktive Leber weist zum Beispiel eine Temperatur von 41 Grad auf. Fand ich spannend.
Meine ist eher bei 45.
Ich nehme mal einen Schluck von meinem Weizen. Unsere Extremitäten hingegen liegen 2 bis 4 Grad unter der Temperatur im Körperkern. Also das ist normal.
Bei mir mit Sicherheit mehr.
Ja, das glaube ich auch.
Ich habe auch gerade die Heizung hier angemacht und halte meine nackten Füße gerade an die Heizung.
Okay, jetzt kommt so ein ganz schlimmes Mario-Bart-Klischee, aber kalte Füße im Bett von Frauen sind wirklich, also, oh Gott. Wie gesagt, ganz, ganz schlimm. Aber
mein Freund freut sich immer drüber, ja, weil dem immer zu warm ist.
Hältst du die an die Leber oder was?
neben diesen Einflussfaktoren hat die Temperatur noch andere Einflussfaktoren. Es gibt dann zirkadianen Rhythmus, also im Verlauf des Tages ändert sich die Temperatur. Der Höchstwert liegt zwischen 16 und 18 Grad. 18 Grad, das wäre wirklich schlecht. 18 Uhr, das Minimum irgendwo um 4 Uhr. Und bei Frauen hat die Körpertemperatur auch noch einen zyklusabhängigen Rhythmus. Das ist auch in einer mehr oder weniger sicheren Verhütungsmethode niedergeschrieben.
Jetzt fürs IMPP, wie ist der Pearl-Index der Temperatur-Ovulations-Messmethode?
Ich habe keine Ahnung, aber es scheint eine Grundlage zu geben dafür.
Aber mit Cervix-Schleim auf jeden Fall relativ hoch.
Okay.
Ach, ist das schön.
Pin-Up Dogs, der Gynäkologie-Podcast.
Das haben wir doch im letzten Podcast schon. Ja.
Also ich kann als Verhütungsmethode eindeutig empfehlen, abends unseren Podcast zu hören. Dann schläft man sicher ein und kann keinen Sex mehr haben.
Okay. Ich kann noch Wechselschichtarbeiten empfehlen.
Also ich dachte, auch ja, super. Das wollte ich auch gerade sagen, aber ich dachte, du kannst beides parallel.
Weitere Faktoren, die Körperkerntemperatur beeinflussen, sind körperliche Aktivität, Infektionen, natürlich Schilddrüsenfunktion, also Über- oder Infektionen, Medikamente und auch Nahrungsaufnahme. Dann versuchen wir mal Hypo- und Hyperthermie zu definieren. Wenn wir die Normothermie schwer definieren können, wird das natürlich nicht viel leichter. Aber von einer Hypothermie sprechen wir sicher ab einer Körperkerntemperatur von kleiner 36 Grad Celsius. Diese Definition muss ich sagen, ist der Leitlinie perioperative Hypothermie entnommen, die sehr, sehr gut ist. Also es ist wirklich eine sehr, sehr gute praxisorientierte Leitlinie, aus der ich sehr viel für diesen Artikel entnehmen konnte. Eine einheitliche Definition der Hyperthermie habe ich tatsächlich nicht nicht erlesen können aus den Quellen, die ich jetzt hierfür gelesen habe. In der perioperativen Phase ist das Ganze aber natürlich auch deutlich weniger relevant. Thermoregulation. Kommen wir so ein bisschen zur Physiologie. Johannes freut sich schon. Temperatursensoren sitzen an verschiedenen Organen. Johannes Lieblingsorgan, dem Hypothalamus.
In letzter Zeit auf jeden Fall.
Aber auch an anderen Teilen des Gehirns, am Rückenmark, aber auch an thorakalen, abdominellen Organen und nicht zuletzt an unserer Haut. Nerdwissen, und ich fand es tatsächlich spannend, ihr werdet gleich gehen, Kälte wird über dünnmyelinisierte
C-Fasern.
A-Delta-Fasern geleitet, Wärme hingegen über C-Fasern. Also du hast nicht ganz unrecht, aber das sind unterschiedliche Nervenfasern.
Also das Kälte dann schneller als Wärme?
Kälte schneller als Wärme oder vielleicht, damit die Kälte überhaupt übertragen wird? Ich weiß es nicht. Also, aber mir ist schon klar, dass die Fasern schneller sind. Aber ich bin nicht sicher, ob die C-Fasern nicht auch bei kalten Temperaturen einfach schlechter funktionieren würden.
Keine Ahnung, das war auch eine Frage eher.
Ja. Aber die schneller leitenden Fasern übertragen Kälte.
Ist ja eigentlich völlig unsinnig, ne? Schlauer wäre es ja andersrum.
Ja, ich glaube, der Sekundenbruchteil macht bei heißem Wasser auch keinen Unterschied. Also. Die Schaltzentrale des Ganzen liegt im Hypothalamus. Hier wird im Endeffekt ein Abgleich findet da statt. Wir haben Ist-Wert, wir haben Soll-Wert. Und der Körper muss halt drauf reagieren, wenn Ist- und Soll-Wert nicht zusammen oder identisch passen. Sind. Nicht zusammenpassen, genau. Ja, sehr gut. Efferenzen, autonome Reaktionen bei Kälte. Jede Reaktion, muss man dazu sagen, hat seine eigene Schwelle. Also es gibt jetzt nicht die Reaktionen, die werden nicht alle gleichzeitig ausgelöst. So werden die Reaktionen, die eine geringere Energie brauchen, früher ausgelöst und erst ausgeschöpft, bevor die aktiviert werden, die mehr Energie verbrauchen. Das erste ist tatsächlich Vasokonstriktion. Danach kommt, und das ist jetzt aus dem Englischen übersetzt, weil es tatsächlich, ich habe kein deutsches Wort dafür gefunden, Non-Shivering Thermogenese. Also im Endeffekt Wärmeproduktion ohne mechanische Reaktion. Bei Erwachsenen hat das einen relativ geringen Effekt.
Ich wollte gerade sagen, erinnert irgendwie ans braune Fettgewebe.
Ja, aber auch Erwachsene haben braunes Fettgewebe, habe ich auch gelernt bei Erstellung.
Aber nicht so viel, oder?
Nee, nicht so viel und es ist halt nicht effektiv, aber es ist theoretisch da. Genau. Und das Ganze ist vermittelt über Noradrenalin, um dem Nerdwissen noch die Krone aufzusetzen. Und dann gibt es das Shivering, das Kältezittern, was wir tatsächlich auch schon häufiger gesehen haben, wenn man klinisch tätig ist. Und dann gibt es autonome Reaktionen bei Wärme, das ist Vasodilatation und Schwitzen. Genau. Relativ witzig dabei, dass Vasodilatation und Schwitzen deutlich näher beieinander liegen als Vasokonstriktion und Shivering. Also die Differenz, wann das ausgelöst wird, ist einfach geringer bei der Wärme. Dann das Effektivste, und ich finde, das muss man betonen, ist eigentlich die Verhaltensänderung. Also das sind hier autonome Reaktionen, aber eigentlich funktioniert der Mensch ja so, es ist uns kalt und wir ziehen uns einfach mehr an. Oder es ist uns warm und wir gehen in Schatten. Oder wir nehmen ein Bad. Oder wir nehmen ein wohltemperiertes Getränk zu uns. Oder wie auch immer.
Die kalten Füße der Freundin.
Die kalten Füße der Freundin.
Zum Beispiel.
Ja, genau. Im Gegensatz zu den autonomen Reaktionen, bei denen jede Afferenz ungefähr gleichgewichtet ist, wird die Verhaltensänderung zu ca. 50% von der Hauttemperatur beeinflusst. Das heißt, bei der Verhaltensänderung ist die Hauttemperatur wichtiger als die Körperkerntemperatur, die eigentliche. Dann noch ein kleiner Exkurs, der aber gar nicht ganz unwichtig ist, ist nämlich die thermoneutrale Zone. Wo müsste die Temperatur liegen, damit wir alle in Boxershorts und Kokosnuss-BH bekleidet durch die Gegend rennen würden und nicht frieren würden?
28 bis 32 Grad.
Ich hätte ein bisschen weniger gesagt, aber schon relativ hoch.
Genau, also gar nicht so schlecht. Für den aufrechtstehenden, nackten Mann bei Windstille beträgt diese Temperatur 25 bis 30 Grad. Aber Alter, Geschlecht und BMI.
Ich habe ja wenig Fett.
Und BMI führen zu einer Verschiebung dieser Temperatur. Auch wieder zurück in die Physiologie, aber auch das sollte man sich immer bewusst machen. Was sind die Wärmetransportmechanismen, die wir so haben oder die es so gibt?
Konvektion, Konduktion, ja. Evaporation.
Ja, sehr gut.
Und einen gibt's noch, es waren vier.
Ja, genau. Radiation.
Transpiration? Ah, okay. Was? Aber nee, Evaporation meinst du mit Transpiration,
ja,
ne?
Genau. Ja, genau. Also Evaporation, Wärmeabgabe über Verdunstung, also Schweißbildung. Radiation, Wärmeabgabe durch Infrarotstrahlung. Also das Einzige erfolgt ohne Medium, also auch im Vakuum, falls man sich mal im Weltraum befindet oder
einem warm ist.
Mit den Jungs von mit den Jungs vom Huren-Podcast im Parabelflug und dort Narkose macht. Radiation funktioniert überall. Dann Konvektion, das ist sicherlich eins der häufigsten. Wind, aber auch der laminare Luftstrom im OP, also der ja dort oft ist. Und Konduktion über ruhendes Medium, also Kontakt, jetzt in unserem Fall vielleicht mit dem OP-Tisch.
Oder der kalte Fußboden, wo PatientInnen im Rettungsdienst liegen.
Genau, absolut. Oder der kalte Rettungswagen, der, weil der Motor nicht laufen gelassen wird oder die Tür die ganze Zeit offen gelassen wird. Warum ist das so wichtig, dass wir eine Hypothermie vermeiden? Ich rede jetzt im weiteren Verlauf hauptsächlich über die Hypothermie, weil sie viel häufiger ist als die Hyperthermie. Genau, Gerinnung ist eins. Damit direkt
Verschiebung.
Ja, da erstmal da mit der Gerinnung direkt zusammenhängt, sind vermehrte Blutverluste. Dann
Infektionsrisiko steigt.
Ja, Infektionsrisiko steigt.
Wundheilung verschlechtert sich.
Ja, sehr gut.
Fachärzte unter sich hier.
Das nächste, jetzt wird es ein bisschen schwieriger, weil es das Kältezittern verbraucht Energie. Also
stimmt.
Hypoxie-Risiko.
Ischämie-Risiko steigt. Kardiales Ischämie-Risiko steigt.
Ja, tatsächlich. Und auch über alles gerechnet eine erhöhte Letalität. Also eine Körperkerntemperatur von kleiner 36 Grad hat erhöhte, also um zwei, also eine Odds Ratio von 2 für eine erhöhte Letalität. Also signifikant. Genau. Und dann kommen wir zu dem, was uns meistens betrifft, nämlich die perioperative Thermoregulation. Während der Anästhesie ergeben sich halt einige relevante Änderungen in dem Ganzen. Zum einen Verhalten können die Patientinnen meistens nicht mehr ändern, also kaum noch, wenn es nicht gerade regionale Anästhesie ist. Und selbst da werden wir gleich sehen, dass das eingeschränkt ist. Den Hauptanteil an Wärmeverlust in der OP haben Radiation und Konvektion, weil dort einfach die meiste Wärmeübertragung stattfindet. Die anderen Prozesse sind eher untergeordnet. Vollnarkose. Also unsere PatientInnen sind komplett auf die autonome Thermoregulation angewiesen. Leider verschiebt sich diese autonome Thermoregulation durch die von uns eingesetzten Pharmaka. Die Schwellenwerte werden unter der Vollnarkose um 2 bis 4 Grad verschoben, sodass, wenn normalerweise der Schwellenwert für Vasokonstriktion bei 36 Grad liegt, er plötzlich auf 32 Grad herabgesetzt ist. Das übrigens führt auch dazu, dass Patienten unter Narkose gute Venen haben. Also weil der Thermoregulationsmechanismus herabgesetzt ist. Perioperative Hypothermien unter Vollnarkose verlaufen tatsächlich ganz typisch in 3 Phasen und ich habe es gelesen und dachte, völlig klar, obwohl ich es vorher nicht wusste, weil man es schon so oft beobachtet hat. In der Anfangsphase, nämlich in den ersten 1 bis 1,5 Stunden, führt die Vasodilatation zu einem raschen Abfall der Körperkerntemperatur, weil die Kälte aus der Peripherie, also die Extremitäten sind kalt,
strömt sozusagen.
Genau, zum Körperkern strömt. dann haben wir eine Phase mit über die nächsten 2 bis 2,5 Stunden mit einem linearen Abfall, wo dann halt hauptsächlich über die Konvektion der Wärmeverlust stattfindet. Und dann haben wir so eine Steady-State-Phase am Ende, ja, wo sich das Ganze einfach stabilisiert und mit dem OP angleicht. Ich fand's
18 Grad in der Unfallchirurgie.
Ja, genau. Genau. Und der Regionalanästhesie, besonders jetzt den rückenmarksnahen Regionalanästhesien, haben wir tatsächlich auch Veränderungen. So ist die Temperaturwahrnehmung in dem anästhesierten Bereich komplett ausgeschaltet. Außerdem kommt es in den betäubten Bereichen ebenfalls zu einer Vasodilatation. Und auch das Shivering als Kompensationsmechanismus ist in den betäubten Bereichen unterdrückt, sodass es da ebenfalls eine Beeinflussung stattfindet. Wie stark die ist, lässt sich nicht so gut oder ist nicht so gut untersucht wie unter Vollnarkose, aber es wird beeinflusst. Kommen wir so ein bisschen zu Risikofaktoren, patientenabhängig, patientenunabhängig von der perioperativen Hypothermie. Patientenabhängige Faktoren, die sind eigentlich ganz eingängig. Ich will es nur der Vollständigkeit halber einmal erwähnen. Alter, Patienten, die älter sind als 60, haben höheres Risiko. Patienten mit einer höheren ASA-Klassifikation haben auch ein höheres Risiko. Niedriges Eigengewicht. Diabetes mellitus, besonders mit diabetischer Neuropathie, macht ja auch Sinn, also wenn die Kälteübertragung von der Haut gestört ist. Und eine präoperative Kerntemperatur, die schon niedrig ist, ist auch ein erhöhter Risikofaktor. Und dann gibt es noch Anästhesie- und operationsbezogene Risikofaktoren. Das sind kombinierte Verfahren, also Vollnarkose mit PDK zum Beispiel hat ein höheres Risiko für eine perioperative Hypothermie als eins der Verfahren alleine. Eine Operationsdauer von länger als 2 Stunden, eine Anästhesie oder Operationsdauer. Also wenn wir ewig auf den Chirurgen warten oder viel zu früh
oder ewig einleiten.
Oder ja, ewig einleiten ist es genauso. Also größer 2 Stunden Anästhesie und Operationsdauer. Eine hohe Spinale. Gut, ist jetzt meistens ja nicht unser Ziel. Hohe Infusionsvolumina. Je größer der Eingriff, umso höher das Risiko. Das macht ja irgendwie auch Sinn. Und viel Spülflüssigkeit oder viel Transfusion von ungewärmten Blutkonserven. Perioperative Temperaturmessung. Bei wem sollten wir denn die Temperatur messen?
Also, wenn man der Lehrmeinung glaubt, dann bei allen. Gehört halt dazu, ist ja ein Vitalparameter, hast du ja am Anfang gesagt. Mhm. Jetzt müssen wir mal ein bisschen pragmatisch sein. Sag mal, wie ich das mache. Jeder größere intraabdominelle Eingriff, jeder größere gynäkologische Eingriff, jeder größere urologische, unfallchirurgische, also im Prinzip kann man sagen, jede Anästhesiezeit über 1 Stunde kriegt bei mir eine Temperaturmessung. Wärme kriegen ja sowieso alle, also Wärmemanagement aktives. Und dann kommt es natürlich auch drauf an, auf die ASA-Klassifikation, sag ich mal, ne? Also Hochrisiko, kein Risiko oder niedriges Risiko, kein also, Risiko
gibt's ja nicht. ASA-Klassifikation habe ich ja oben bei den Risikofaktoren schon erwähnt, ist auf jeden Fall wichtig. Erstmal muss man sagen, Temperatur ist ein Vitalparameter und eigentlich sollte man den auch bestimmen, zumal du selbst sagst, es ist super einfach. In deutschen Leitlinien hat Johannes absolut recht, steht drinne, jeder sollte die Temperatur gemessen bekommen. Ich habe dann nochmal so ein bisschen in internationale Leitlinien reingeguckt. Da steht ab einer Narkosedauer von 30 Minuten sollte die Temperatur gemessen werden. Wobei man bei Narkosedauer 30 Minuten ist man halt ganz, ganz schnell.
Das ist ja schon Einleitung bis Freigabe.
Genau.
Und warten auf Chirurgen und abgewaschen sind
30 Minuten. Die einzigen Eingriffe jetzt bei uns im Haus, die mir einfallen, die unter 30 Minuten sind ja, bei uns heißen sie Abrasios, SCNCs heißen sie in anderen Häusern, aber wirklich kurze gynäkologische Eingriffe, ne? Also das ist das Einzige. Ich habe mal gelernt von einem Arzt, den ich sehr schätze, dass...
Von mir?
Nein, also ich schätze dich auch sehr, aber von dir habe ich das nicht gelernt, dass immer wenn wir einen Vitalparameter beeinflussen, sollten wir ihn auch messen und da wir fast jeden Patienten wärmen, das ist nicht die ganze Wahrheit, aber dann sollten wir es auch kontrollieren, zumal es so einfach ist. Irgendwie ist was Wahres dran. Wann sollten wir die Temperatur messen?
schnell wie möglich.
Ja, sogar vor Narkoseeinleitung. So zumindest die deutsche Leitlinie. Am besten sollte spätestens 1 bis 2 Mal vor der Narkoseeinleitung auf Normalstation schon die Temperatur gemessen werden, um den Normalwert zu haben, weil wir wahrscheinlich in unserer Einleitung oder in der Holding schon nicht mehr die Normaltemperatur haben. Ansonsten während der OP, das ist die Idealvorstellung, aber man muss es jetzt zumindest erwähnen. Während der OP mindestens alle 15 Minuten, am besten kontinuierlich. Und dann kommen wir zum Messort. Was ist der Messort für die Körperkerntemperatur?
Ösophageal.
Richtig, also, richtig, die Arteria pulmonalis.
Ja, na klar.
Kommen wir noch drauf.
Hier trifft sich das Blut aus der oberen und aus der unteren Körperhälfte. Und somit haben wir das am besten durchmischte Blut, was wir auch von der Blutgasanalyse kennen, und damit auch den besten Überblick über die Körperkerntemperatur. Das ist ja in der klinischen Praxis leider so nicht möglich.
Ja, der Pulmonalarterienkatheter, der wird einfach unterschätzt.
Ja.
Wir kommen noch drauf. Schade, dass du es nicht hörst. Du musst es später anhören, Johannes.
Ich höre es bestimmt später, Dana, versprochen. Oder ich lese deinen Artikel dazu.
Bei wachen Patientinnen sollte die Messung sublingual erfolgen. Sublingual gemessene Temperaturen sind gut reproduzierbar und korrelieren sehr, sehr gut mit der Körperkerntemperatur in der Arteria pulmonalis. Allerdings sind hier auch einige Fallstricke zu beachten. Der korrekte Messpunkt liegt in der hinteren Sublingualtasche. Füge in den schriftlichen Artikel ein Bild dazu ein. Und die Patientin muss in der Lage sein, mit geschlossenem Mund zu atmen und sollte 20 Minuten vorher nichts Warmes oder Kaltes gegessen oder getrunken haben.
Gut, das ist in der Einleitung ja hoffentlich sowieso der Fall.
Das ist hoffentlich sowieso der Fall. Die rektale Messung wird für Erwachsene explizit nicht empfohlen.
Verstehe ich nicht.
Zum einen, aber jetzt die Begründung ist nicht, also man muss ja sagen, das ist wichtig. Ich glaube, das war in auch wieder Generationen an Ärztinnen vor uns, war das tatsächlich Standard, auch bei Erwachsenen. Der Grund ist zum einen, dass der Stuhlgang eine erhöhte Temperatur zur Folge haben kann. Johannes Gesicht gerade.
Deswegen musste ich lachen.
Zum einen anderen ist tatsächlich eine erhöhte Komplikationsgefahr da. Also es kommt tatsächlich zur Verletzung von Darm dadurch.
Perforation.
Ja.
Was habt ihr denn für Riesentemperatursonden dort?
Seht ihr diese Wasserflasche?
Oh Gott. Alter.
Ja, also
ich glaube, ich muss
kann
wirklich
man das ja nicht jetzt. Ich meine, was ist das denn? Danas Frage ist ja vollkommen berechtigt.
Johannes, wenn du diesen Podcast hochlädst, musst du den Haken bei explicit setzen. Das ist auf jeden Fall. die mittlerweile häufige aurikuläre Messung wird ebenfalls tatsächlich explizit nicht empfohlen, und zwar sowohl in der deutschen als auch in der internationalen Leitlinie, dass häufig zu Fehlmessungen führt, die tatsächlich nachgewiesenerweise häufig zu Fehltherapie führt. Auch die axilläre Messung weist relevante Messungenauigkeiten auf und sollte daher nicht durchgeführt werden. Bei narkotisierten Patientinnen, also schlafenden Patientinnen, hängt der richtige Messort trotzdem vom OP-Gebiet ab. Der ösophageale Messort, den Johannes vorhin vorgeschlagen hat, ist für viele Operationen der richtige, besonders für abdominelle oder urologische OPs. Alternativ, wenn das Abdomen zubleibt, kann auch eine Blasenmessung durchgeführt werden. Das kommt so ein bisschen drauf an, aber hier gibt es tatsächlich auch bei starker Harnproduktion kommt es zu Messungenauigkeiten.
Schön ist, wenn man beides hat.
Ja.
Zum Beispiel kardiochirurgisch oder bei großen abdominellen Eingriffen oder thoracoabdominellen Eingriffen ist es bei uns oder wird es versucht, bei uns beides immer zu machen. Einmal über den Blasenkatheter abzuleiten und einmal aber auch ösophageal.
Ja, Dann. Klar, das ist Optimum. Es gibt neuere Verfahren, die einen Klebesensor auf der Stirn, ähnlich des Bisssensors, also ich habe mir nur ein Bild angeguckt, weil ich das nicht kenne, die liefern wohl auch gute Ergebnisse, sind aber verglichen mit den anderen Verfahren wirklich immensen Kosten. Ob das gerechtfertigt ist, muss man mal dahinstellen. Ja.
Geht das nur dann an der Stirn oder?
Die Sensoren, die ich gesehen habe, gehen nur an der Stirn. Ja, kommen wir zum Wärmeerhalt bzw. Wärmezufuhr. Und da kommen wir gleich am Anfang zu einem der wichtigsten Punkte, die, glaube ich, aber auch am häufigsten nicht beachtet werden. Das ist das sogenannte Pre-Warming. Beim Pre-Warming geht es nicht darum, die Körperkerntemperatur zu erhöhen. Ich habe da so in meinem Kopf die Analogie zum zur Präoxygenierung. Da geht es ja auch nicht darum, die Sättigung zu erhöhen. Also zumindest bei vielen Patienten nicht. Bei einigen schon. sondern es geht darum, die Peripherie zu erwärmen, damit bei dieser Umverteilung, also ihr erinnert euch, ich habe gesagt, initial kommt es durch die Vasodilatation zu einer raschen Umverteilung des kalten Blutes aus der Peripherie zum Körperkern. Und wir wollen die Peripherie einfach schon warm machen, dass diese Umverteilung gar nicht zu so einem starken Abfall führt. Und wie machen wir das optimalerweise? Wir machen eine Wärmung, eine aktive Wärmung, das heißt meistens Luftgebläse von 38 Grad über optimalerweise 30 Minuten, mindestens 10 Minuten vor Beginn der Anästhesie. Genau, das wäre das Optimum.
Schaffen wir ja ganz oft eher nicht.
Genau, also ist tatsächlich die Intervention, die nachgewiesen den besten Benefit hat. Wenn man das macht. Intraoperativ, da muss man einfach sagen, keines der Verfahren, die ich jetzt nenne, ist alleine in der Lage, den Patienten normotherm zu halten. Es wird immer auf eine Kombination der verschiedenen Verfahren ankommen. Kommen wir zu der eben schon so ein bisschen andiskutierten Saaltemperatur und zu der von mir erwähnten thermoneutralen Zone. Also der nackte Mann, der windlos dasteht, bräuchte 26 Grad. Das wäre auch die optimale Saaltemperatur, um die Körperkerntemperatur zu halten. Was wir Anästhesistinnen vielleicht noch als angenehm empfinden würden, würde den übrigen OP-Personal, insbesondere den Chirurgen wahrscheinlich unter der Röntgenschürze die Panik ins Gesicht treiben. Tatsächlich wird sowohl in der deutschen als auch in der internationalen, also in der amerikanischen Leitlinie und den NICE Guidelines empfohlen, als Kompromiss sagen auch alle eine Saaltemperatur von 21 Grad. Weil das da kann man gut arbeiten, gerade Temperaturen darunter, und hier wird auch explizit die 18 erwähnt, führen zu einer erhöhten Inzidenz von Hypothermien.
Können wir das nochmal aufschreiben irgendwo? Und groß irgendwo hinhängen.
Dann haben wir den passiven Wärmeerhalt, also Decken oder Tücher. Wären ja die einfachste Form der Hypothermieprophylaxe. Leider als alleinige Maßnahme insuffizient, kann man sich auch denken. Eine einzelne Decke vermindert den Wärmeverlust um circa 30%. Jede weitere zusätzliche Decke, also von wegen hier, wir nehmen drei Decken, erhöht diese Rate nur minimal. Der alleinige Einsatz von warmen Decken ist also gerade bei längeren Eingriffen nicht sinnvoll. Sollte allerdings für die Körperbereiche eingesetzt werden, die nicht aktiv gewärmt werden können, um hier zusätzlichen Wärmeverlust zu vermeiden. Und dann kommen wir zu der aktiven Wärmung. Hier lassen sich verschiedene Verfahren unterscheiden. Die deutsche Leitlinie ganz klar auf die verschiedenen Verfahren ein. Wer das nachlesen will, kann da gerne reingucken. Ich fand das auch wirklich interessant und wie gesagt, die ist wirklich gut geschrieben, aber ich will es hier ein bisschen abkürzen. Wir können unterscheiden konvektive Verfahren, also Gebläse, und konduktive Verfahren, also Heizmatten. Aus theoretischen Überlegungen sind tatsächlich die konduktiven Verfahren effektiver. Allerdings ist dafür notwendig, dass wir einen flächigen Hautkontakt haben. Beim Real-Life-Einsatz von den beiden Wärmesystemen haben sich die konvektiven Verfahren als effektiver erwiesen, weil sie einfach sicherer einen großen Teil bedecken beziehungsweise einen großen Teil des Körpers erfassen. Eine weitere Gemeinsamkeit von beiden Verfahren ist, dass zwingend, wie bei jedem Medizinprodukt, auf eine sachgerechte Anwendung zu achten ist, um die Gefahr von Verbrennungen oder sonstigen Schäden zu vermeiden. Bei den konvektiven Verfahren möchte ich hier herausheben, der direkte Kontakt von der Heißluftdüse oder Kunststoffdüse mit der Haut, das kann allein schon zu Verbrennungen führen. Jetzt kommen immer wieder irgendwelche Chirurgen an, und die Überlegung ist ja sogar nachvollziehbar und sagen, dass es zu einer Belastung der Keimzahl im OP-Gebiet kommt durch diese konvektiven Verfahren, besonders vorm Abkleben. Das ist nicht bewiesen. Im Gegensatz, es gibt mehrere Studien, die zeigen, dass es keine erhöhte Keimbelastung zur Folge hat, wenn diese Verfahren eingesetzt werden.
Ich feiere da schon wieder.
Ja. Mhm, ich auch.
Wassermatten sind super effektiv, sind aber auch super teuer. Deswegen, also das ist so das Optimum, diese Wassermatten, weil die passen sich an, das ist ein konduktives System, aber es passt sich halt der Körperoberfläche an, aber leider sehr, sehr teuer und auch fehleranfällig wegen irgendwelchen Löchern und sowas. Genau, kommen wir zu den Infusionslösungen. Dass das auch zu Hypothermien führen kann, das wissen wir. Ich meine, wir machen ja auf Intensivstationen auch genau das. Wir geben kalte Infusionen, um Fieber oder Hyperthermie zu senken. Die Leitlinie empfiehlt die Wärmung von Infusionen ab einer Infusionsrate von mehr als 500 Milliliter die Stunde. Also das, was wir so als Basisinfusion während der OP geben, müssen wir wahrscheinlich nicht wärmen. Ich meine, aus dem Wärmeschrank kommt es ja meistens, behaupte ich jetzt einfach mal. Aber es muss nicht aktiv gewärmt werden. Bei größeren Mengen sagen die tatsächlich schon, eigentlich müsste man da ich nenne jetzt ein Produkt, ohne es zu meinen, eine Hotline oder irgendwas einsetzen, also irgendwas, was es währenddessen wärmt. Die Erwärmung sollte, und jetzt kommen wir zu Blutprodukten, weil da ist es wirklich ein schwieriges Thema. Die Querschnittsleitlinie Hämotherapie sagt, wir sollen die Dinge eigentlich nicht wärmen. Aber es gibt Ausnahmen und das ist Massivtransfusion, weil wir in dem Moment ja das Problem haben, dass wir damit den Patienten runterkühlen und wieder die Risiken der Hypothermie haben. Und Kälteantikörper, das ist auch ein Grund, EKs zu wärmen. Also wenn Kälteantikörper nachgewiesen sind, können wir die EKs auch wärmen. Also bei Massivtransfusion sollten wir auch eine Hotline und Level 1 und jetzt habe ich wieder Hersteller genannt, aber ihr wisst, was ich meine, also Inline-Erwärmer nutzen. Man kann in die meisten FFP-Wärmer allerdings auch EKs reinpacken. Die haben ein extra Programm, dafür. Ja. Nicht alle, aber viele Hersteller haben das. Genau, kommen wir kurz auf die chirurgische Seite. Spüllösungen sollten gewärmt sein. Da die natürlich auch die Körperkerntemperatur, gerade Peritoneum und Pleura ist super durchblutet, genau die gleiche Temperatur, 38 bis 42 Grad, genau wie Infusionen. Genau, und Atemluft, ja, Effekt ist eher gering, ungefähr 10%, aber nichtsdestotrotz ein guter Grund, eine Low- oder Minimal-Flow-Narkose zu machen, neben Gründen wie Umweltschutz und Kostenersparnis. Also ein weiterer Grund für eine Low- oder Minimal-Flow-Narkose und natürlich der Einsatz von HME-Filtern. Aber ich glaube, das ist eh Standard. Genau. Und abschließend postoperativ. Und jetzt wird es eigentlich schwierig, weil postoperativ setzt die Wärmeregulation wieder ein. Und das heißt, wenn die Patienten unterkühlt sind, dann haben wir eine Vasokonstriktion. Und dadurch wird es viel, viel schwerer, die wieder zu erwärmen, wenn sie erstmal wieder wach sind. Das heißt, wir sollten für eine Normothermie während der Narkose sorgen, weil wir postoperativ dem Ding immer hinterherrennen werden. Und wenn wir postoperativ...
Das ist doch ganz einfach, Torben.
Ja?
nachbeatmet übernehmen, Propofol-Perfusor weiterlaufen lassen und wärmen.
Ja, oh Gott. ja.
Für weitere Tipps folgen Sie mir auf Twitter.
ja, wenn wir postoperativ wärmen, sollten wir tatsächlich konvektive Wärme einsetzen, genau wie am ehesten auch präoperativ, weil das von den Patientinnen am angenehmsten empfunden wird, diese Heißluftföhne einzusetzen tatsächlich. Und jetzt machen wir noch einen kleinen Exkurs, also ganz fertig bin ich noch nicht, nämlich Shivering. Ich glaube, das hat jeder Anästhesist, jede Anästhesistin schon mal erlebt. Das sind, im Endeffekt ist das Kältezittern, also sind so schön beschrieben, oszillierende Kontraktionen der Skelettmuskulatur. Das ist halt die letzte Eskalationsstufe, die ich vorhin schon angesprochen habe. Wenn periphere Vasokonstriktion und Verhaltensänderungen keinen ausreichenden Effekt haben. Postoperatives Shivering ist tatsächlich gar keine seltene Komplikation, sondern fast sogar häufig. Also wir, je nach Studie haben wir tatsächlich bis zu 40% der Patientinnen. Das kann ich aus meinem Alltag nicht bestätigen. Gott sei Dank. aber es scheint gar nicht so selten zu sein. Neben Schmerz und Übelkeit wird das von den Patientinnen als sehr, sehr unangenehm empfunden. Und die gesteigerte Muskelaktivität führt auch zu einem deutlich erhöhten Sauerstoffverbrauch. Gerade bei kritischen Patientinnen kann dies zu Gewebshypoxie, Laktatazidose, erhöhten Katecholaminspiegeln und auch einer erhöhten Rate an myokardialen Ischämien führen. Also das heißt, es ist wirklich relevant. Genau. Das Shivering tritt erst, tritt deswegen meist erst bei Ausleitung der Narkose auf, weil die von uns eingesetzten Pharmaka plötzlich aufhören zu wirken und die Temperaturschwellen, also die Regulationsschwellen, sich wieder dem Normalen angleichen. Ja, und damit kommt es mit Beendigung der Anästhesie quasi zum Auftreten des Shivering. Etiologisch ist tatsächlich meistens, da müssen wir uns an die eigene Nase fassen, die Hypothermie der Grund. Es gibt auch postoperatives Shivering bei normothermen Patienten. Da gibt es verschiedenste postulierte Mechanismen. Der häufigste scheint tatsächlich zu sein, dass wir irgendwelche Zytokine intraoperativ freigesetzt haben, die zu einer Veränderung des Sollwertes geführt haben, sodass der Patient zwar normotherm ist, der Körper aber sagt, du müsstest aber eigentlich 38 Grad haben und es deswegen zum Shivering kommt. Es gibt tatsächlich auch einige Pharmaka, die scheinbar eine Veränderung der Temperaturschwelle zur Folge haben sollen. Der nächste Faktor sind Schmerzen und oder Opioidentzug. Das kann natürlich auch zu Shivering führen. Das kennt man von entzügigen Patienten. Hier wird hauptsächlich das Remifentanil angeklagt, weil es halt durch seine gute Steuerbarkeit, aber auch schnelle Kinetik zu einem raschen Abfall kommt und dadurch diese Entzugssymptome sehr, sehr schnell auftreten, beziehungsweise auch die Schmerzen sehr, sehr schnell auftreten. Da liegt es an uns, das durch andere Medikamente oder andere Opioide abzufangen. Ich kenne da hauptsächlich das Konzept, wenn man eine Remi-Narkose macht, dass man 20 Minuten vor Beendigung der Narkose das Dipi schon gibt, um den Patienten am Ende auch schmerzfrei zu haben. Aber gibt es bestimmt auch andere Konzepte.
0,1 Fenta kann auch.
Genau, also anderes Opioid, länger wirksames Opioid. Also dann der Hauptgrund, die Hypothermie ist natürlich die effektivste Methode, ein gutes intraoperatives Wärmemanagement, weswegen wir hier gerade drüber reden. Wenn es trotzdem zum Shivering kommt, sollten wir das allerdings medikamentös behandeln. So ist tatsächlich die Meinung, weil das Shivering selbst ineffektiv ist. Also es führt nicht zu einer effektiven Erwärmung, führt aber zu den negativen Effekten, dass super viel Sauerstoff verbraucht wird und auch dadurch Laktat produziert wird. Es gibt tatsächlich kein so richtig zugelassenes Medikament dafür in Deutschland, aber es gibt verschiedene Medikamente, die Sinn machen, aber es ist eigentlich immer ein Off-Label-Use.
So häufig in der Anästhesie.
Genau. Ich möchte jetzt die Wirkstoffklassen hier mal durchgehen, die Sinn machen, und will euch auch erklären, warum sie Sinn machen. Das erste, und da habe ich gleich einen Aha-Effekt gehabt, aber scheint eins der effektivsten zu sein, das ist Fetidin. Man kennt es, also ich kannte es, kenne es eher unter dem Namen Dolantin. Das ist ein synthetisches Opioid, ein Kappa- und Mu-Agonist. Und diese beiden Rezeptoren werden auch mit der Schwellenwertveränderung des Kältezitterns in Verbindung gebracht. Das heißt, im Endeffekt wird genau das gemacht, was wir unter Narkose machen, nämlich die Solltemperatur wird einfach herabgesetzt. Das Ganze klappt auch mit Tramadol. Bei Tramadol ist allerdings wirkt nur über den Mu-Rezeptor, nicht über den Kappa-Rezeptor. Beim Tramadol wird gesagt, dass zusätzlich seine antagonistische Wirkung auf die NMDA-Rezeptoren einen Effekt hat, wo wir dann nachher wieder zu meinem geliebten Ketamin kommen. Dann 5-HT3-Antagonisten, also Serotonin spielt eine wichtige Rolle in der Thermoregulation, und durch die Inhibition von Serotonin oder durch diese Inhibition der Serotonin-Wiederaufnahme kann postoperative Shivering verändert werden. Effektiv ist da in Studien erwiesen, ist das Ondansetron 4-8 Milligramm, also praktischerweise die Dosis, die wir auch zur Prophylaxe einsetzen. Dann kommen wir auch zum Ketamin, also zu NMDA-Rezeptor-Antagonisten. Alles, was ich zu Ketamin sage, Entschuldigung, ich muss einen Marker setzen. Also zu NMDA-Rezeptor-Antagonisten. Es konnte gezeigt werden, dass Low-Dose-Ketamin besonders nach Remifentanil-Narkose die Inzidenz an Shivering senkt. Leider ist der zugrunde liegende Mechanismus nicht ganz klar. Also wir haben natürlich den analgetischen Mechanismus, also Schmerz wird dann kein Grund mehr für Shivering sein, aber es kann auch sein, dass die NMDA-Rezeptoren auch die zentrale Thermoregulation beeinflussen. Aber am Ende, Ketamin ist ja irgendwie für alles gut. Für die Leute, die eher was Natürliches haben wollen, habe ich Magnesium anzubieten. Magnesium hat aber interessanterweise zwei spannende Sachen, nämlich zum einen ist es ein natürlich vorkommender NMDA-Rezeptor-Antagonist. Das setzt sich tatsächlich Facharzt-Nerd-Wissen, ich glaube aus dem Huren-Podcast, in den NMDA-Rezeptor rein und blockiert ihn dort. Also er sitzt dann in der Pore drin, das Magnesium. Und dadurch hat es eine ähnliche Wirkung wie das Ketamin. Zum anderen ist es ein mildes Muskelrelaxanz. Und dadurch verschiebt Magnesium die Zitterschwelle so um ein paar Zehntel Grad, je nach Studie, 0,3 bis 0,5 Grad Celsius. Aber gerade bei milden Hypothermien kann das ja reichen. Und Magnesium ist natürlich auch relativ nebenwirkungsarm. Dann das, was ich tatsächlich am häufigsten eingesetzt habe, Alpha-2-Agonisten, also Clonidin oder Dexmedetomidin, reduzieren zum einen den Sympathikotonus, die periphere Vasokonstriktion und beeinflussen auch die Zitterschwelle. Und jetzt ganz abgefahren haben auch noch einen Einfluss auf die spontane Entladungsrate von Neuronen. Aber im Endeffekt sowohl Clonidin als auch Dextor sind effektiv und können dafür eingesetzt werden. Und jetzt kommen wir zu einem Medikament, was ich bis zu diesem Artikel gar nicht kannte. Nofepam. Kennt ihr Nofepam?
Nö.
Das ist ein zentral wirksames Nicht-Opioid-Analgetikum ohne narkotische oder antiphlogistische Wirkung. Es verhindert aber die Wiederaufnahme von verschiedenen Neurotransmittern, unter anderem Serotonin, Dopamin und Noradrenalin. und ist tatsächlich eins der international am besten untersuchten Medikamente zur Therapie von Shivering. Wir haben es nur tatsächlich nicht in der Klinik. Also selbst wenn ich wollte, könnte ich es nicht einsetzen.
Ist das der Wirkstoff? Nofepar?
Nofepar.
Noch nie gehört. Haben wir offensichtlich auch nicht.
Genau. Nee, ich auch nicht. Und das letzte ist das Physostigmin. Indirektes Parasympathomimetikum. Und damit Verstärkung des parasympathischen Nervensystems und wirkt ebenfalls postoperativ. Leider hat es über diesen Wirkmechanismus auch viele, viele Nebenwirkungen. Ich habe in den Artikel die Dosierung, ich will jetzt hier nicht vorlesen, der verschiedenen Medikamente zum Shivering mit reingepackt. Man muss sagen, ich beschränke mich auf das Fetidin, auf das Ondansetron und auf Magnesium und auf das Clonidin, weil das die Medikamente sind, die echt eingesetzt werden und die ein günstiges Kosten-Nutzen-Verhältnis haben, das einige der anderen Medikamente ja irgendwie nicht so richtig haben. Es gibt noch mehr Wirkstoffe, die irgendwie Sinn machen, zum Beispiel alles, was irgendwie gegen Fieber wirkt, wie Novalgien, Coxibe, NSAR, die sind aber wenig erforscht und können deswegen in keinster Weise empfohlen werden. Ja, ich glaube, das ist mein Ende oder das Ende zu meinem...
Mein lieber Scholli, kann ich dazu nur sagen.
Ja.
Dana hat gesagt, ihr Riss wird lang. Und eins waren auch 50
Minuten. Na gut.
Aber sehr umfangreich. Vielen Dank, Torben. Und ich glaube, es ist eins der zentralen Themen, die einfach, also dieses Wärmemanagement, was wir immer wieder unterschätzen. Gerade diese Geschichten wie Pre-Warming und so. Das sollte jeder eigentlich für sich mit in den, ja, wie soll ich das sagen, in den Algorithmus mit aufnehmen.
Ja, gerade auch so für ein PDK, ne? Dann sitzen die da mit dem Hemdchen an und
ja, genau.
Also
ja.
Kein Wunder, dass man dann da irgendwie auskühlt.
Auf jeden Fall. Ich bin tatsächlich auf das Thema gestoßen bei meiner Facharztlernerei und da tatsächlich, weil ich plötzlich diese ganzen Medikamente gelesen habe, die gegen Shivering wirken. Und ich dachte, Alter, krass, das war dir nicht bewusst. Du hast irgendwie Clonidin eingesetzt und dann war es das auch. und dann ist es, wie es bei mir oder ich glaube bei euch auch manchmal so ist, dann macht man so ein aus Versehen so ein Deep Dive in so ein Riesenthema. Ich möchte da noch ganz explizit auf andere Fomit-Quellen hinweisen, nämlich auf die Jungs vom Huan-Podcast, die wir jetzt heute wirklich schon häufig erwähnt haben. Die haben in einem ihrer ersten Podcasts ein Interview mit Professor Breuer, der Mitautor der Leitlinie ist. Das ist ein Zweiteiler. Auch ein sehr, sehr guter Podcast. Ich hoffe, oder ich habe versucht und ich glaube, es ist mir auch gelungen, den Schwerpunkt ein bisschen anders zu legen als bei denen. Aber wenn ihr noch weiter da einsteigen wollt, dann kann ich das wirklich empfehlen. Verlinke ich auch in den Shownotes.
Sehr, sehr cool.
Vielen Dank, Tom. Wir brauchen noch ein Codewort.
Pre-Warming.
Sehr gut. Eine Frage dazu habe ich auch noch. Und zwar eine intensivmedizinische Frage. Mit PAVK und externer Wärme. Hast du da irgendwas zu?
Nein, habe ich gerade nichts Belastbares und also nichts, womit du dich mit Gefäßchirurgen streiten kannst.
Ich habe unterschiedliche Angaben dazu gehört, in der Tat. Und dementsprechend würde es mich interessieren, aber dann müssen wir das mal irgendwie nachgucken.
Meine Meinung in der Diskussion mit Gefäßchirurgen erspare ich euch.
Gut.
Da mache ich jetzt hier einen Appell an die Hörerinnen und Hörer. Also, falls ihr darüber irgendwas wisst, schickt uns doch gerne Kommentare.